Herzlich willkommen.
Hallo, auch von mir.
Wir haben heute etwas Besonderes vor, finde ich. Normalerweise wühlen wir uns ja hier durch einen ganzen Stapel Ihrer Quellen, durch Artikel, durch Studien.
Mhm, alles Mögliche.
Genau. Aber heute liegt nur ein einziger Satz vor uns.
Ein Satz, der es aber in sich hat?
Das kann man wohl sagen. Ein Aphorismus von Horst Winkler, den Sie uns geschickt haben. Und je länger man drauf schaut, desto wuchtiger wird er. Ich lese ihn einfach mal vor. Lassen Sie ihn mal wirken.
Ja, bitte.
Viele, die einmal Opfer waren, leiten daraus das Recht ab, nun Täter sein zu dürfen.
Puh, ja, da muss man erstmal schlucken.
Absolut.
Das ist einer dieser Sätze, bei denen man sofort merkt, okay, der trifft einen Nerv. Weil er eine unbequeme, aber ja, zutiefst menschliche Wahrheit beschreibt.
Genau das ist es. Und das ist unsere Aufgabe heute. Packen wir das mal aus. Wir wollen diesen Satz sozusagen Schicht für Schicht freilegen.
Mhm.
Also nicht nur verstehen, was er bedeutet, sondern vor allem die Mechanik dahinter. Wie kann denn aus erlittenem Schmerz eine Rechtfertigung für neues Leid werden?
Und das ist ja das Spannende, warum eben nur bei vielen.
Ja.
Und nicht bei allen. Was ist das Geheimnis derer, die diesen Kreislauf durchbrechen?
Exakt. Es geht um dieses Muster dahinter, um die Psychologie dieser tragischen Verwandlung. Und wenn wir das Muster verstehen, verstehen wir vielleicht auch, wie man es aufhalten kann.
Mir fällt auf, das allererste Wort gibt schon die ganze Richtung vor. Viele. Das klingt so unscheinbar, ist aber doch entscheidend, oder?
Es ist das Fundament des gesamten Gedankens. Absolut. Stünde da alle, wäre der Satz einfach nur ein zynischer Pauschalverwurf.
Und falsch. Und falsch. Aber durch das Viele wird es zu einer präzisen Beobachtung. Es ist eine Tendenz, eine Gefahr, ein Muster, aber eben kein unumstößliches Gesetz.
Und das macht sofort die Tür auf für die wichtigste Frage.
Genau. Was unterscheidet die vielen von den anderen?
Da ist also von Anfang an eine Weiche gestellt. Es gibt einen anderen Weg. Und dann kommt der zweite Teil, der mich sofort gepackt hat.
Die einmal Opfer waren.
Ja, dieses kleine Wort einmal. Das klingt ja, als wäre es vorbei, abgeschlossen. Aber die ganze Logik des Satzes zeigt ja, das ist es nicht.
Ganz im Gegenteil. Das einmal verweist auf ein Ereignis in der Vergangenheit, klar, aber die psychologischen Folgen, die wirken ja massiv in der Gegenwart weiter.
Die Erfahrung ist also nicht einfach eine Narbe?
Nein, sie ist ein aktiver Teil der Identität geworden. Das Selbstbild wird vielleicht sogar dominiert von diesem Gedanken. Ich bin jemand, dem Unrecht angetan wurde. Und diese Identität wird zur Brille, durch die man die Welt von da ansieht.
Das leuchtet ein. Also das Vertrauen in so Grundfesten wie Fairness oder Sicherheit, das ist erschüttert.
Genau. Und dieser Schmerz, dieses Gefühl der Ohnmacht, das bleibt. Es ist der Nährboden, eine offene Wunde, die ständig, ja, nach einer Lösung schreit.
Und das führt uns direkt zum Kern des Satzes, zu diesem wirklich beunruhigenden Prozess.
Ja.
Denn der Satz sagt ja nicht, sie werden zu Tätern, als wäre es ein Reflex. Er sagt, sie leiten daraus das Recht ab. Das klingt fast juristisch.
Das ist es. Es ist ein aktiver Prozess. Eine Argumentation mit sich selbst. Man erteilt sich eine Erlaubnis.
Aber wie funktioniert das? Was geht da im Kopf vor, dass man aus eigenem Leid einen Freifahrtschein für Grausamkeit bastelt?
Das ist der psychologische Knackpunkt. Und das ist selten eine kühle, logische Überlegung, sondern eher eine emotionale Überlebensstrategie. Oft unbewusst.
Okay, helfen Sie uns mal, das zu verstehen. Was wäre denn da der erste, vielleicht wichtigste Hebel?
Also das Grundlegendste ist wohl die Kompensation von Ohnmacht.
Okay.
Stellen Sie sich mal dieses Gefühl vor, hilflos gewesen zu sein, ausgeliefert, machtlos. Das ist für die Psyche eine der unerträglichsten Erfahrungen überhaupt.
Klar.
Und der Drang, dieses Gefühl nie wieder erleben zu müssen, ist immens. Macht über andere auszuüben, die Kontrolle zu haben, selbst der zu sein, der die Regeln macht, das kann sich dann wie ein Gegenmittel anfühlen.
Man will vom Amboss zum Hammer werden, um nie wieder derjenige sein zu müssen, der unter den Schlägen zerbricht.
Das ist das perfekte Bild dafür. Und das Tragische ist ja, dieser Hammer glaubt oft, er würde Stärke zeigen. In Wahrheit wiederholt er nur das Muster, das ihn kaputt gemacht hat.
Er entkommt der Ohnmacht nicht, er gibt sie nur weiter.
Genau. Und es führt uns direkt zum zweiten Mechanismus, der oft damit einhergeht.
Der da wäre?
Eine Art pervertierte Gerechtigkeit, so die Idee von einem kosmischen Ausgleich.
Wie meinst du das?
Die innere Logik könnte so lauten. Mir wurde Unrecht getan. Die Welt ist also ungerecht. Das Gleichgewicht ist gestört.
Okay.
Um es wiederherzustellen, darf ich jetzt auch austeilen. ich darf mir nehmen, was mir zusteht. Das ist eine zynische Verdrehung von Auge um Auge.
Nur, dass es hier nicht mehr um Gerechtigkeit für die ursprüngliche Tat geht, sondern um eine Lizenz zum Unrecht tun. Und das Opfer ist dann ja oft eine völlig unbeteiligte dritte Person.
Genau.
Das Ziel ist nicht Gerechtigkeit, sondern Rache. Das Konto muss ausgeglichen werden. Und das führt zu einem dritten, sehr beunruhigenden Punkt, dem Verlust von Empathie.
Mhm.
Wenn der eigene Schmerz, das eigene Trauma so allumfassend ist, kann es die Fähigkeit blockieren, das Leid anderer überhaupt noch wahrzunehmen.
Als ob der eigene Schmerz so laut schreit, dass man für den Schmerz eines anderen taub wird.
Exakt. Das ist wie bei jemandem mit rasenden Zahnschmerzen. Dem können Sie nicht mit dem verstauchten Finger des Nachbarn kommen. Sein eigener Schmerz ist absolut. Er überstrahlt alles.
Verstehe. Das Leid anderer wird dann einfach relativiert oder gar nicht mehr gesehen.
Und das rechtfertigt dann natürlich fast alles.
Puh, das ist harter Tobak, aber es erklärt erschreckend gut, wie es so weit kommen kann. Gibt es noch einen Mechanismus?
Ja, einen letzten, den die Psychologie sehr gut kennt. Die Identifikation mit dem Aggressor.
Das klingt paradox.
Ist es auch. Aber es ist eine tief menschliche Abwehrstrategie. Um den unerträglichen Schmerz und die Angst zu überleben, die der Täter verursacht hat, übernimmt man unbewusst Teile von ihm. Man imitiert den Angreifer.
Man wird also zu dem, was einem am meisten Angst gemacht hat.
Es ist der tragische Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen. Man wird zum Täter, um nie wieder Opfer sein zu können.
Okay, wenn wir diese vier Mechanismen jetzt mal zusammennehmen: Kompensation, vertrete Gerechtigkeit, Empathieverlust und die Identifikation mit dem Täter, dann haben wir so eine Art psychologischen Giftcocktail.
Ja, genau.
Wo sehen wir denn die Auswirkungen davon im echten Leben? Diese Dynamik, die begegnet einem ja auf vielen Ebenen.
Absolut. Und um das nochmal klar zu sagen, es geht uns darum, das Muster zu erkennen, das der Aphorismus beschreibt, nicht darum, pauschal zu urteilen.
Verstanden?
Aber wenn man die Augen aufmacht, dann sieht man es fast überall. Fangen wir mal in Persönlichen an.
Okay.
Denken Sie an den Kreislauf der Gewalt in Familien. Ein Kind wird geschlagen und neigt als Erwachsener vielleicht selbst zu Gewalt, weil es gelernt hat. So löst man Konflikte.
Oder Mobbing in der Schule, das klassische Beispiel.
Genau. Ein Kind wird jahrelang gequält, fühlt sich klein, wertlos. Und dann, eines Tages, kriegt es die Chance, bei einer Attacke auf einen Schwächeren mitzumachen. Und es tut es.
Um endlich mal auf der Seite der Macht zu stehen.
Eben. Nicht, weil es von Grund auf böse ist, sondern aus dieser tiefen Verletzung heraus.
Das ist erschreckend alltäglich, ja? Und wenn wir das jetzt eine Ebene höher skalieren, von der Einzelperson zur Gruppe.
Dann sind wir bei sozialen Gruppen. Das können politische, religiöse, kulturelle Gemeinschaften sein, die sich als Opfer sehen. Manchmal wird diese oft ja unbestreitbare Opfererzählung zu einer Art moralischer Blankovollmacht.
Ah, okay.
Die Gruppe leitet daraus eine moralische Überlegenheit ab oder das Recht, gegen andere aggressiv vorzugehen, weil die ja zum Tätersystem gehören. Jede Kritik wird dann als Angriff auf die Opferidentität abgewehrt.
Das eigene Leid wird zur Trumpfkarte, die jedes eigene Fehlverhalten sticht.
Und das lässt sich wahrscheinlich bis auf die ganz große Bühne übertragen. Ja, bis auf die geopolitische Ebene. Die Narrative ganzer Nationen basieren oft auf erlittenem historischem Unrecht. Auf Kriegen, Besatzungen.
Hm.
Und diese tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Traumata sind unglaublich wirkmächtig. Sie können von der Politik instrumentalisiert werden, um aktuelle Handlungen zu rechtfertigen. Wir müssen das tun, weil uns damals jenes angetan wurde.
Da wird dann, genau wie der Aphorismus es beschreibt, aus der Geschichte ein Recht für die Gegenwart abgeleitet.
Exakt. Und nochmals, wir analysieren hier nur die Argumentationsstruktur. Die ist immer dieselbe, egal wer sie verwendet.
Ein extrem wichtiger Punkt. Wir schauen uns das Werkzeug an, nicht jeden, der es benutzt. Aber das führt uns unweigerlich zu dem Punkt zurück, der uns von Anfang an beschäftigt hat.
Zu der Hoffnung in dem Satz.
Genau. Es sind viele, nicht alle. Das ist der Ausweg. Was also ermöglicht es manchen Menschen oder Gruppen, diesen verfluchten Kreislauf zu durchbrechen? Was zeichnet die aus, die sagen, mir wurde Unrecht getan, aber genau deshalb werde ich kein Unrecht tun?
Das ist die Millionen-Euro-Frage. Und die Antwort ist wahrscheinlich ein ganzes Bündel von Faktoren.
Okay.
Ich glaube, ein zentraler Punkt ist so etwas wie bewusste Verarbeitung und Trauer. Also das Leid wird anerkannt, benannt, man lässt den Schmerz zu. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, man macht ihn nicht zum alleinigen Kompass für die Zukunft.
Man weigert sich, die Opferidentität zum Freibrief umzudeuten.
Genau. Man bleibt Herr im eigenen Haus, auch wenn das Haus von einem Erdbeben erschüttert wurde.
Das erfordert aber eine unvorstellbare innere Stärke.
Ja, und vielleicht ist das schon der nächste Punkt. Es braucht eine neue Definition von Stärke. Unser Instinkt sagt uns, Stärke bedeutet zurückschlagen.
Die Machtposition wechseln.
Ja, aber wahre Stärke liegt hier vielleicht genau im Gegenteil. Das Trauma zu überwinden, ohne die eigene Menschlichkeit zu verlieren. Den Kreislauf bewusst zu durchbrechen, das ist der eigentliche Akt der Stärke.
Das leuchtet ein. Es ist die Weigerung, sich auf das Niveau des Täters zu begeben. Aber das klingt nach einer sehr einsamen, individuellen Leistung. Hilft da auch was von außen?
Unbedingt. Niemand schafft das im luftleeren Raum. Ein entscheidender externer Faktor ist die Anerkennung von außen.
Was meinen Sie damit?
Wenn es zum Beispiel ein funktionierendes Rechtssystem gibt, das das Unrecht benennt, den Täter zur Rechenschaft zieht, dann sinkt das Bedürfnis nach persönlicher Rache dramatisch.
Weil die Gesellschaft die Aufgabe übernimmt und sagt, wir sehen dein Leid, es war Unrecht. Und wir kümmern uns darum.
Genau. Wenn eine Gemeinschaft das Leid validiert, muss das Opfer diese Last nicht mehr allein tragen und daraus destruktive Schlüsse ziehen. Dieses Gefühl, gehört und gesehen zu werden, ist unglaublich heilsam.
Und das ermöglicht dann den vielleicht wichtigsten Schritt.
Das Bewahren von Empathie. Die Fähigkeit, trotz des eigenen tiefen Schmerzes den fundamentalen Wert eines anderen Menschen anzuerkennen. Die Erkenntnis, mein Schmerz gibt mir nicht das Recht, neuen Schmerz zu verursachen. Das ist der ultimative Triumph.
Fassen wir das mal zusammen. Also, dieser eine Satz von Horst Winkler ist so viel mehr als nur ein kluger Spruch. Er ist eine messerscharfe Diagnose eines zutiefst menschlichen Musters.
Er ist eine Warnung. Eine Warnung davor, wie aus erlittenem Leid neues Unrecht entstehen kann, wenn Schmerz zu einer moralischen Rechtfertigung verkommt.
Er zeigt uns diesen schmalen Grat zwischen dem Gedenken an Unrecht und dem Missbrauch dieses Gedenkens für neue Feindseligkeiten.
Absolut.
Aber die wichtigste Erkenntnis für mich heute ist das, was der Satz eben nicht sagt. Er beschreibt einen Weg, aber er behauptet nicht, dass dieser Weg unausweichlich ist.
Mhm.
Die Tatsache, dass es viele und nicht alle sind, das ist der eingebaute Hoffnungsschimmer. Es gibt immer eine Wahl.
Genau. Und diese Wahl, die fordert uns alle heraus, über unser eigenes Verständnis von Gerechtigkeit und Vergeltung nachzudenken. Wann kippt der berechtigte Wunsch nach Gerechtigkeit in blinde Rache? Wo verläuft diese Grenze in uns selbst?
Ja.
Aber wissen Sie, was mir während unseres Gesprächs noch gekommen ist? Der Aphorismus wirft eine letzte Frage auf, die er selbst nicht beantwortet.
Und die wäre?
Er beschreibt sehr klar den Weg vom Opfer zum Täter. Aber was ist mit der Rolle derer, die daneben stehen? Die Zuschauer, die Mitwisser, die Gesellschaft?
Ah!
Welche Verantwortung tragen wir durch unser Schweigen, unsere heimliche Zustimmung oder sogar unsere aktive Hilfe dafür, ob ein Opfer am Ende diesen fatalen Weg einschlägt oder eben nicht?
Das ist eine starke, wichtige Frage, denn sie holt uns alle aus der Beobachterrolle heraus.
Genau.
Und diese Frage, die lassen wir für Sie jetzt einfach mal so im Raum stehen.
Genau so.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse an dieser tiefgehenden Betrachtung. Bis zum nächsten Mal.